Umgebung, in der eine Schule liegt, hat natürlich Einfluss auf das, was in der Schule alltäglich passiert, im Unterricht und außerhalb des Unterrichts. Aber es gibt keinen Automatismus, der von einem Stadtviertel auf die Qualität einer Schule schließen lässt. Und der Beweis dafür, den tritt dieser Schulleiter an.
Es ist natürlich einer der sozial schwächsten Stadtteile in Hamburg und da ist es dann schon so, dass man in kleinen Wohnungen lebt, häufig wenig Anreize hat und wir als Schule haben uns das auf die Fahne geschrieben, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern Visionen geben vom Leben, dass wir sie inspirieren, dass wir unterschiedlichste Bereiche abdecken, dass wir Erlebnisse schaffen. Und dazu gehört es eben auch, Interessen zu wecken. Und wenn wir Interessen geweckt haben, dann geht die Reise bei vielen Schülerinnen und Schülern von ganz alleine los.
Und zu dieser Reise lade ich Sie jetzt ein. Herzlich willkommen zum Potenzialverstärker, dem Podcast von Bildung und Begabung. Schule und außerschulische Lernorte brauchen fundiertes Wissen und viel Erfahrung, um Kindern und Jugendlichen Raum zu geben, das Beste aus ihren Fähigkeiten zu machen. Hier erhalten Sie aus erster Hand Informationen, Praxistipps und Methodenwissen von Expertinnen und Experten für Unterricht und Bildungspraxis, und zwar alltagsnah und umsetzbar. Mit Armin Himmelrath, Bildungs- und Wissenschaftsjournalist. Schönen guten Tag zur heutigen Folge. Und ich nehme Sie heute mit nach Hamburg. Wir steigen in die U-Bahn am Hauptbahnhof, in die U1. Gibt es noch Pendelverkehr, müssen wir einmal umsteigen zur Station Alter Teichweg und kommen dann zur Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg. Und jetzt sage ich Ihnen mal so ein paar Sachen, die man beim Reingehen schon sieht und erkennt. Sie ist Elite-Schule des Sports vom Deutschen Olympischen Sportbund dazu ausgezeichnet. Sie ist sportbetonte Schule, nimmt an Programmen wie Alleskönner oder auch den Begabungspiloten teil. Es gibt Kinder und Jugendliche, die von dieser Schule kommen und an Weltmeisterschaften, an Europameisterschaften, an deutschen Meisterschaften teilnehmen. Und ich sitze jetzt hier zusammen mit Björn Lengvenus, dem Schulleiter. Fühlen Sie sich, Herr Lengvenus, ausreichend skizziert damit?
Ja, ganz wunderbar.
Er guckt schon ganz kritisch.
Nein, es gibt viele Felder, auf denen wir uns tummeln. Denn wir haben ja insgesamt 1800 Schülerinnen und Schüler und wir gehen davon aus, dass jeder seine Talente hat und wir versuchen, die zu finden und sind deshalb sehr breit gestreut. Also wir haben natürlich ein paar klare Profile, aber wir finden es auch schön, Dinge zu tun, die vielleicht nur für 3 oder 5 Kinder an unserer Schule interessant sind.
Ja, das ist ja ein hoher Anspruch, wenn ich höre 1700 Schülerinnen und Schüler und Sie sagen, wir machen auch für eine Handvoll Schülerinnen und Schüler Programm im Zweifelsfall.
Ja, also es gibt natürlich die großen Leitlinien unserer Schule, die irgendwie im Schulprogramm feststehen, im Leitbild. Aber wenn so Angebote hier reinschneiden, also wir sind zum Beispiel gefragt worden, ob wir nicht Lust hätten, im Bereich MINT nochmal mehr zu machen. Und da haben wir eigentlich ganz gute Ansätze. Und es ist natürlich in einem Stadtteil wie dem Dulsberg so, da findet man nicht automatisch MINT-Talente. Wir haben aber gedacht, wenn man denn doch so viele Schülerinnen und Schüler hat wie wir, dann ist es doch klar, dass da Kinder dabei sind, die talentiert sind in irgendwelchen technischen Bereichen. So, und es gibt zum Beispiel von der Telekom-Stiftung die Young Engineers Akademie und da sind ganz viele Gymnasien dabei und Elite-Schulen und wir haben gedacht, nee, da muss auch eine Stadtteilschule wie der Alte Teichweg dabei sein, denn wir können es uns nicht leisten, darauf zu verzichten, diese Kinder in diesen Stadtteilen zu finden. Und wir haben ganz viele Talente und stellen jetzt fest, wir haben jetzt ein Mädchen-MINT-Club gegründet und da nehmen jetzt 20 Jugendliche teil und Für die ist das total schön. Und wenn wir davon 2, 3 bewegen, vielleicht später eins dieser MINT-Fächer zu studieren, wäre das ja fantastisch. Aber es ist jetzt kein Programm, wo jeder in diesem Stadtteil sagt, oh, ich habe jetzt Lust irgendwie zu forschen in der Physik oder in der Chemie, aber einige dann eben doch. Und so haben wir so ein paar kleine Nischen. Wenn wir jemanden finden, der Lust haben, sich dazu engagieren, dann unterstützen wir es gerne. Und Kinder gibt es genug, die unterschiedlichste Interessen haben.
Um das nochmal klar zu sagen, die Mädchen, die an diesem Club teilnehmen, das sind nicht die, die zu Hause unbedingt beim Abendbrottisch darüber diskutieren, was man beim nächsten Jugendforschprojekt macht.
Nein, das ist tatsächlich so. Ich will da gar nicht für die Gesamtheit unserer Schülerinnen und Schüler sprechen, aber es ist natürlich einer der sozial schwächsten Stadtteile in Hamburg. Und da ist es dann schon so, dass man in kleinen Wohnungen lebt, häufig wenig Anreize hat. Und wir als Schule haben uns das auf die Fahne geschrieben, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern Visionen geben vom Leben, dass wir sie inspirieren, dass wir unterschiedlichste Bereiche abdecken, dass wir Erlebnisse schaffen. Und dazu gehört es eben auch, Interessen zu wecken. Und wenn wir Interessen geweckt haben, dann geht die Reise bei vielen Schülerinnen und Schülern von ganz alleine los, weil dann haben sie Lust, die Sachen zu machen und dann forschen sie selber. Und es ist eigentlich egal, ob es der Film oder die Musik oder die Kunst oder MINT oder was auch immer ist. Wenn man was für sich gefunden hat, das kennen wir ja alle von uns, dann geht die Reise, die Bildungsreise von ganz alleine los.
Unsere Überschrift heute und auch die Ihres Vortrags bei Bildung und Begabung bei der Veranstaltung im Frühjahr 2023 war ja die Suche nach dem guten Ort. Ist diese ja sehr individuelle Pädagogik, die Sie jetzt hier skizzieren, ist das einer der Bestandteile, um Schule zu einem guten Ort zu machen?
Ja, absolut, absolut wichtig. Also das ganze Projekt fing ja an, als wir mal einen ganz kleinen Unterrichtsauftrag hatten. Alle sollten sagen, wo eigentlich ihr Lieblingsort ist. Und dann haben unsere Kinder aus unterschiedlichen Ländern, häufig aus der Heimat, irgendwelche Orte genannt. Aber es war auch der Ort am Strand und im Wald und im Bett und was für Hamburg komisch ist, sogar das Fußballstadion wird genannt. Aber eins wurde nicht genannt, nämlich Schule. Und das fand ich ehrlicherweise dramatisch, denn wir verbringen so viel Zeit in Schule, dass doch verdammt nochmal wir irgendwie im Konzert der guten Orte mitspielen können. Und das ist so ein bisschen zum pädagogischen Credo geworden. Wie gelingt es uns von so einer Defizitorientierung in Schule, von einem Ort, von dem so viele Menschen auch immer negativ reden, wie schaffen wir es, dass wir diese Schule zum guten Ort gestalten? Und da passt es oder gehört es natürlich zu, dass wir ganz genau zuhören, was die Interessen unserer Schülerinnen und Schüler sind und dass wir auf Augenhöhe mit ihnen agieren, um irgendwann mal dann zu sagen, ja, diese Schule war für mich in meiner Kinder- und Jugendzeit ein guter Ort.
Jetzt hat Schule ja das grundsätzliche Problem, wir alle waren irgendwann mal in der Schule und unsere Eltern und Großeltern auch und seit 500 Jahren läuft das ungefähr gleich. Mhm. Und Sie haben gesagt, wir gucken mal, was wir sehr konkret ändern können, um von dieser Defizitorientierung wegzukommen. Was war das?
Ja, erstmal muss ich sagen, wir müssen alle mal ein bisschen aufpassen mit der Generalabrechnung von Schulen. Also wir haben ja während des Corona-Lockdowns viele Preise gewonnen und ich habe immer gesagt, dass wir sie stellvertretend nehmen für viele, viele Schulen und viele, viele Lehrerinnen und Lehrer, die in dieser Zeit überragende Arbeit gemacht haben. Wir haben in Deutschland wirklich ausgezeichnete Schulen, die an ganz vielen Stellen ganz tolle Arbeit machen und das muss man anerkennen. Und ich glaube, dass Schulen gute Orte werden. Dafür benötigt es auch ein gesellschaftliches Umdenken. Denn man hört das oft, wenn über Schulen gesprochen wird. Jeder erzählt von dem Physiklehrer, der mit dem Schlüsselbund geworfen hat. Aber wir alle sitzen ja hier, weil wir auch Lehrerinnen und Lehrer hatten, die uns inspiriert haben. Und eigentlich sollten wir nicht über schlechte Schulen reden oder über die schlechten Lehrerinnen und Lehrer, sondern wir müssen die guten Beispiele voranstellen. Und wir müssen, also das ist natürlich immer schöner, schlechte und schlimme Erlebnisse zu erzählen, weil die anekdotisch besser funktionieren. Aber ich glaube, wenn wir Schule als Gemeinschaft gesellschaftliche Aufgabe uns stellen, dann müssen wir alle das Interesse haben, dass Schulen gute Orte sind.
Wenn man hier bei Ihnen fürs Büro geht und auf dem Flur guckt, stehen da so Stellwände, also große Plakate drauf, auf die konnten wahrscheinlich Schülerinnen und Schüler was draufschreiben. Gibt es mehrere, auf denen steht oben die Frage, was macht den alten Teichweg zu einem guten Ort? Und da gibt es eine Wand, da sind nur Lehrernamen drauf und Lehrerinnennamen.
Ja, das hat uns auch total berührt. Also tatsächlich sind wir nach Corona, ist es so, dass es in vielen Haushalten, in vielen Familien echt drunter und drüber dreht. Und wir merken das in Schulen und das hören wir auch von vielen anderen. Das ist wahnsinnig herausfordernd. Und wenn man mal genau drauf guckt, sind es wenige Jugendliche, die irgendwie Streit haben, die Probleme machen, die auch zu Hause von ihrer eigenen Biografie ein bisschen betrogen sind. Und wir haben genau in dieser Idee gehandelt, dass wir gesagt haben, nee, wir müssen eigentlich wieder diesen Gedanken, dass wir ein guter Ort sind, nach vorne bringen und haben jetzt an mehreren Tagen seit den Sommerferien mit dem gesamten Leitungsteam, wir sind hier 8 Menschen im Leitungsteam, alle Eingänge besetzt und haben morgens von 7:30 bis 8 die Schüler per Handschlag begrüßt und haben gesagt, herzlich willkommen an unserer Schule und lasst uns doch mal gemeinsam überlegen, warum ist diese Schule ein guter Ort, das ist die Stellwand. Dann haben wir noch einen Bonbon verteilt und alle waren total dankbar, dass wir irgendwie, dass man morgens fröhlich begrüßt würde und dann haben die so wirklich sehr wunderschöne Sachen auf diese Tafeln geschrieben. Und ich glaube auch, Das haben wir während der Corona-Zeit ja gemerkt, dass viele formuliert haben, diese Schule ist ihre Heimat oder sie haben so wahnsinnig viel vermisst. Und das kam durch diese ganz kleine Maßnahme. Wir stellen uns an den Eingang, wir haben jetzt einfach zu viele Eingänge hier, um es jeden Tag zu machen. Aber das kam dann wieder hervor. Es ist einfach für viele wichtig, hier zu sein. Man trifft hier die Freunde. Viele unserer Lehrerinnen und Lehrer agieren wirklich auf Augenhöhe und hören sich auch an, was die Schülerinnen und Schüler so zu Hause erleben. Und das ist oft sehr, sehr sinnvoll. Ja, uns hat es gefreut, weil einer fing an, eine Lehrerin aufzuschreiben und hat gesagt, ja, die macht es zu einem guten Ort. Und dann waren viele herausgefordert und meinten, nee, mein Klassenlehrer auch, meine Klassenlehrerin auch, meine Sozialpädagogin. Und dann standen da richtig viele Menschen und das macht eine Schule natürlich auch stolz.
Sie machen auch Lobanrufe bei Eltern.
Ja, das gehört genau dazu. Also, dass wir natürlich, also Schule ist ja so wahnsinnig defizitorientiert. Wenn wir Zeugnisse geben, schreiben wir ganz viel auf, was alles nicht funktioniert. Wir haben versucht, die Sachen umzudeuten. Also, wenn man einen Anruf zu Hause macht, dann sagt man ja meistens, dass irgendwas nicht funktioniert. Und wir haben angefangen, den Kolleginnen und Kollegen zu sagen, wann immer ihr so einen Anruf machen müsst, macht einen zweiten, wo ihr einen Lobanruf macht. Und dieser Moment, wenn man bei Eltern anruft und sagt, ich wollte Ihnen nur sagen, Ihr Kind war heute richtig gut in Mathematik. Und die Eltern dann sagen, ja, okay, und was noch? Und man sagt, nee, nichts noch. Nur das ist ein ganz besonderer Moment, den ich jedem gönnen würde.
Schule, wenn sie ein guter Ort sein soll, muss ja nicht nur diejenigen in den Blick nehmen, die dort lernen, also die Kinder, die Jugendlichen, sondern natürlich auch diejenigen, die da arbeiten, die Lehrerinnen und Lehrer, die Personen im Sekretariat, die Menschen aus der Sozialpädagogik, aus der Schulpsychologie. Ist das genauso im Blick bei Ihnen?
Absolut. Also wir haben da verschiedene Bausteinentwicklung. Erstmal eine umfangreiche Willkommenskultur, wie man hier Menschen begrüßt. Das gilt für Eltern, das gilt für Schülerinnen und Schüler, aber auch für Kolleginnen, die ein umfangreiches Fortbildungsangebot neu am alten Teichweg erhalten. Wir haben aber auch wir nennen das Achtsamkeitspatensystem. Das klingt ein bisschen esoterisch, ist aber so, dass jeder, der neu hier kommt an unsere Schule, bekommt einen erfahrenen Kollegen, eine erfahrene Kollegin, die auf ihn aufpasst in der ersten Zeit, die ihn berät, die ihn Sachen sagen kann, die Sachen zeigt, aber die auch darauf achtet, dass man hier nicht überpäst. Man kann hier sehr, sehr leicht ganz, ganz, ganz zu viel arbeiten. Deshalb muss man immer aufpassen. Und auch jeder, der einen Achtsamkeitspaten haben möchte, hat einen. Das sind, ich glaube, über 100 Kolleginnen und Kollegen haben einen Achtsamkeitspaten oder eine Achtsamkeitspatin, auch wir aus Schulleitung. Der kommt dann manchmal um 18 Uhr in mein Büro und sagt so, Björn, jetzt mal Schluss mit Arbeiten. Du bist heute Morgen hier um 7 angefangen, das ist zu lange. Da sage ich immer, ja, danke, arbeite da trotzdem weiter. Aber das tut total gut, dass es jemanden gibt, der auf einen aufpasst. Also, und wir beenden ganz oft unsere Konferenz und Konferenztage sind echt lange und anstrengende Tage mit einem Afterwork. Wir haben zwei Kolleginnen, die dann einen Afterwork planen, die füllen den Kühlschrank, es gibt Musik, wir tanzen da, wir sitzen zusammen und je nachdem, wie dann auch die familiäre Situation ist, wenn man kleine Kinder hat, bleibt man vielleicht eine halbe Stunde noch da, unterhält sich, einige bleiben manchmal bis 22 Uhr und tanzen und dann werden so arbeitsreiche Tage plötzlich zu Feiertagen und das ist auch sehr schön, ja.
Tolle Formulierung, wenn arbeitsreiche Feiertage zu Feiertagen werden in jeder Hinsicht. Wenn andere Schulen sagen, boah, ich sehe das, die haben den Deutschen Schulpreis gekriegt, habt den Linguinus vielleicht schon mal im Radio gehört oder im Fernsehen gesehen, oh, die kriegen den, kriegen Preise für dieses Projekt und für die Late-Night-Show und für den Podcast und machen Sport auf Elite-Niveau, das schaffen wir nie. Was sagen Sie den Kolleginnen und Kollegen?
Nee, das muss man auch gar nicht schaffen. Und also schaffen ist auch irgendwie der falsche Ausdruck. Also ich bin natürlich auch während der Corona-Zeit, als wir diese Late-Night-Show gemacht haben, da bin ich immer gefragt schon, warum machen das nicht alle Schulen? Ja, weil es nicht alle Schulen machen können und sollten. Denn jede Schule hat ihr Profil und ihre Stärken. Es gab wunderbare Schulleiter, die einen Brief an die Schulgemeinschaft einmal die Woche geschrieben haben. Es gab Menschen, die haben Podcasts aufgenommen. Es gab Leute, die sind mit dem Fahrrad rumgeradelt. Es gibt tolle Musikschulen. Es gibt noch viel, viel stärkere MINT-Schulen als unsere. Also ich glaube, man muss sich auf seine Stärken besinnen und das machen, was man gut kann. Und Schule ist ja wie das Leben. Das ist ja wahnsinnig bunt, was man dort anbieten kann. Und man kann am Ende nicht alles anbieten, sondern muss gucken, was geht. Und wenn ich eine kleine Schule bin, dann mache ich halt kleine Sachen. Ich war vorher Schulleiter an einer ganz kleinen Hauptrealschule mit 350 Schülerinnen und Schülern. Und ich finde, dass wir da überragende Arbeit gemacht haben. Und das war richtig. Da waren vergleichbare Klientel wie hier. Wir haben ganz viele Schüler zum ersten oder zweiten Schulabschluss geführt. Und schon da war es so, dass wir das dass wir das Leben viel gefeiert haben und dass wir uns mit der Schulgemeinschaft identifiziert haben. Aber da haben wir überhaupt gar keinen Preis gewonnen. So, da muss man gucken, wo bekommt man anderweitig Bestätigung her und wie schafft man es eben auch eine Lobkultur im Lehrerkollegium hinzubekommen? Also, dass man sich gegenseitig sagen kann, ich finde, was du gemacht hast, ist richtig, richtig gut. So, das ist ja ein bisschen das Problem an Schulen, dass sie ganz, ganz wenig Lob bekommen. Klar, wenn man so einen Preis bekommt, dann, aber auch so einen Preis, den muss man ja erstmal aufs Kollegium übertragen. Wir haben den dann online bekommen oder man kriegt den dann ausgehändigt, dann bin ich da mit drei Leuten. Wir haben aber hier 280 Kolleginnen und Kollegen. Wie schaffen wir das, solche Preise über das ganze Kollegium zu kippen, zu verteilen und zu sagen, ihr alle seid Teil von Schulpreis oder anderen Dingen?
Sind Ihre Kolleginnen und Kollegen, sind die Schülerinnen und Schüler stolz, zum alten Teichweg zu gehen oder zu gehören? Ja. Sogar zu gehören, ne? Es ist nicht auch eine Zugehörigkeit.
Nein, wir haben ja unser Schulmotto, heißt ja, be part, ein Teil zu sein. Und tatsächlich fing das Ganze an auf einer Zukunftswerkstatt. Wir fahren einmal im Jahr seit 8 Jahren auf Zukunftswerkstatt mit dem Schülerrat. Und da war ich dabei. Beim ersten Mal und habe gefragt, ja, wofür steht eigentlich der alte Teichweg? Und haben die Schülerinnen gesagt, ja, für Sportler und Asoziale. Und da war ich wirklich erschüttert und habe gedacht, das geht doch nicht. Und dann habe ich die Nacht nicht schlafen können. Nächsten Tag habe ich alle zusammengerufen und habe gesagt, das geht nicht. Ich kann mir es nicht vorstellen, an einer Schule zu arbeiten, wo die Schülerinnen und Schüler ihre Schule nicht lieben. Wir müssen das hinbekommen. Was können wir tun? Und da haben wir verschiedenste Maßnahmen gemacht. Die Älteren haben gesagt, naja, als erstes ändern wir mal die Google-Rezensionen und haben alle selber Google-Rezensionen über unsere Schule geschrieben, die ganz toll waren. Und plötzlich waren wir innerhalb von 10 Minuten irgendwie von 2 auf 4 Sterne hoch. Das tat total gut, wenn man das liest, dass man plötzlich eine viel bessere Schule geworden ist. Und dann wurde der Bipart-Spruch sozusagen für unsere Schule geboren. Und ich glaube, dass über die 8 Jahre, wo wir da ganz intensiv genau daran gearbeitet haben, wir alle sind Teil des alten Teichwegs, dass schon viele Schülerinnen und Schüler stolz sind auf diese Schule, wobei ich bei Stolz immer so ein bisschen vorsichtig bin. Und die meisten würden es auch erstmal offen gar nicht sagen. Aber während Corona haben wir schon viele, viele ganz wunderbare Rückmeldungen bekommen, dass man es vermisst, dass man die Schule cool findet. Und so ist es auch mit Lehrerinnen und Lehrern. Ich glaube, dass viele schon es sehr gut finden, was hier passiert, bei allen Problemen und Sorgen, die wir haben. Und wir wissen auch, wir sind noch, und das ist uns auch wichtig, wir sind immer auf dem Weg, eine gute Schule zu werden. Das treibt uns irgendwie an und wir versuchen, Sachen umzuwerfen und zu verändern, sind mit Sachen nicht zufrieden und wissen ganz, ganz viele Baustellen. Und das ist, glaube ich, aber auch ein Teil des Konzeptes, dass man niemals fertig ist, sondern dass man immer Lust hat, weiterzumachen und Sachen zu verändern. So, und dann kann man, glaube ich, auf so eine Schule oder das, was man erreicht hat, auch stolz sein. Aber es sind dann eben wirklich so kurze Momente, wo man sagt, ah, das ist uns doch eigentlich richtig gut gelungen. Und am nächsten Tag geht es dann wieder runter, weil irgendwas Dummes passiert. Aber so ist das auch.
Ist das eine Frage von Ressourcen? Ausreichend Lehrkräften, Geldern, Fördermitteln?
Wichtige Frage und es gibt eine zweigeteilte Antwort. Ich glaube, Ressourcen allein machen keine gute Schule, aber gute Schulen brauchen auch gute Ressourcen. So, wir merken auch gerade nach Corona, wir sind immer mit unseren Ressourcen hier sehr, sehr gut ausgekommen, aber die Anforderungen sind einfach nochmal größer geworden, dass wir in den letzten 2 Jahren wirklich unseren Haushalt, unseren Etat echt überziehen. Wir das Gefühl haben, nein, wir brauchen eigentlich mehr Ressourcen. So, ich bin aber kein Ressourcenjammerer. Ich finde, man muss das, was man hat, einsetzen und zwar bestmöglich. Und am Ende reicht es dann manchmal nicht, um Dinge zu tun. Und das ist dann sehr schade. Aber letztendlich, na klar, ist es besser, mit 2 Menschen in einer Klasse zu sein als alleine. Ist es besser, eine kleinere Klasse zu haben als eine größere. Ist es gut, freie Gelder zu haben, mit denen man tolle Projekte machen kann. Da ist es eine Frage der Ressourcen. Aber die Frage ist auch, woher kommen die Ressourcen? Wir sind zum Beispiel ziemlich aktiv im Fundraising, haben über 200.000 Euro eingeworben letztes Jahr und versuchen, einfach Gelder an unterschiedlichen Wegen zu bekommen. Aber ja, es ist eine Frage der Ressourcen, aber es ist auch eine große Frage der Haltung und der Konzepte.
Ist es auch eine Frage der Schulleitung oder ganz konkret ihrer Person?
Ich glaube da schon, dass Schulleitungen ihre Schulen machen. So, das müssen natürlich irgendwie andere beurteilen. Ich glaube, dass wir es ganz gut hinbekommen. Wir haben ein fantastisches Leitungsteam. Wir haben richtig tolle Kolleginnen und Kollegen. Aber auch die haben wir natürlich eingestellt. So, also so ein bisschen zu gucken, wie das funktioniert. Wir haben das große Glück, in Hamburg selbstverantwortete Schule zu sein, selbstverwaltete Schule. Wir können sehr, sehr viel steuern und da hat man manchmal ein gutes Händchen oder eben auch nicht. Aber ich sehe natürlich Schulen, wo es Schulleitungswechsel gibt und wo innerhalb eines Jahres eine Schule ja, sich komplett verändert, mal zum Guten, mal zum Schlechten. Also man muss schon sagen, dass man an dieser Position extrem viel bewirken kann, insbesondere so die Haltung. Ich weiß, dass ich nach 100 Tagen eine Postkarte bekam von einer Kollegin und meinte, es ist so unglaublich, dass innerhalb von 100 Tagen das Lachen zurückgekommen ist. So. Und das zeigt halt, dass man Dinge bewirken kann. Man darf sich da aber auch nicht zu ernst nehmen und sich auch nicht überschätzen. So, also man braucht eben auch ein gutes Team. Mein Stellvertreter zum Beispiel, um den ich lange geworben habe, dass er zu uns kommt, ich kenne ihn sehr, sehr lange, der hat gesagt irgendwann, ja, er kommt zu uns, aber ich muss ihm eine Sache versprechen, wir müssen jeden einzelnen Tag unseres Schullebens zusammen einmal Quatsch machen. Und das fand ich so schön und bis heute halten wir es durch. Also kurz vor Ende kommt er manchmal rüber und sagt so, haben wir heute eigentlich irgendeinen Unfug schon gemacht? Und dann sagen wir, nee, dann lass uns jetzt nochmal schnell was ausdenken. und dann ist Schule irgendwie schön. Also dann laufen wir verkleidet mal rum oder kleben mit Zeitungspapier irgendwelche Türen ab oder so. Also auch so Kinderstreiche, wo alle sagen, so ein Blödsinn. Aber das schafft irgendwie auch ein besonderes Klima, wenn man weiß, okay, die haben irgendwie auch nur Quatsch im Kopf und so. Und das ist irgendwie schön. Und diese Haltung kann man als Schulleitung natürlich voranbringen.
Dann lassen wir uns doch noch mal so einen ganz kurzen Rezeptblock schreiben. Ein paar Sachen haben wir schon genannt. Man kann Lobanrufe machen, man kann Begrüßungskultur verändern, einen Tag oder mehrere.
Was sagen Sie jemandem, der uns zuhört und die jetzt mit eher größerer Wahrscheinlichkeit nicht unbedingt selber Schulleiterin ist, Lehrerin oder Lehrer,
und die sagt, oh, ich würde gern morgen anfangen oder nächste Woche schon was machen, was kann ich tun?
Ja, man muss sagen, jeder Lehrer, jede Lehrerin hat die Möglichkeit, in ihrem Klassenraum Dinge zu gestalten. So, also ich habe sehr geliebt, Klassenlehrer zu sein, weil ich konnte meine Klasse gestalten. Ich konnte die Wände vollhängen, ich konnte Bilder machen, ich konnte Erlebnisse den Schülerinnen bieten, ich konnte Ansprechpartner sein. Ich bin, weiß ich, einmal nachts um eins von einem Schüler 8. Klasse Hauptschule angerufen worden, der von der Polizei aufgegriffen wurde und der gesagt hat, er möchte nicht, dass seine Eltern angerufen werden, sondern er möchte seinen Klassenlehrer anrufen. So. Solche Dinge kann man machen und man muss halt einfach aufpassen, welche Energiereserven habe ich selber. Ich sage immer, es gibt ja dieses Wort, professionelle Distanz, man muss ein bisschen Distanz haben, aber bei Schülerinnen und Schülern, die wir haben, da würde ich sagen, also vergiss professionelle Distanz. Gib alles, was du hast und pass aber trotzdem auf, dass dein Leben größer ist als nur die Schule. So, aber es gibt Lebensphasen, wo man einfach ganz viel Kraft hat und ich weiß, dass ich mir damals die Nächte um die Ohren gehauen habe und Dinge getan habe, was heute nicht mehr geht, weil ich selber zwei kleine Kinder zu Hause habe. So, und da muss man einfach ein bisschen aufpassen, gucken, was man machen kann. Also, Engagement hilft. Dann ist es als Schulleiter, vielleicht aber auch als Lehrerin, Lehrer in der Klasse. Also Beteiligung ermöglichen, hören, was Schülerinnen und Schüler wollen und das ernst nehmen. Also ich höre ganz oft, ja, wir brauchen SchülerInnenbeteiligung. Ja, aber dann muss man sie auch wollen. Und wenn wir auf Zukunftswerkstätten fahren und die denken sich komische Sachen aus, muss ich das trotzdem versuchen umzusetzen. Es funktioniert nur, wenn man das wirklich richtig ernst nimmt. Dann würde ich immer sagen, achtet auf euer pädagogisches Herz. So, es gibt Lehrpläne und es gibt Dinge, die man machen soll. Und trotzdem wissen wir doch als Lehrerinnen und Lehrer, dass das, was ich jetzt gerade mache, vielleicht viel, viel wichtiger ist als das, was jetzt im Lehrplan steht. Und da mutig zu sein. Und das ist natürlich an unterschiedlichen Stellen im Schulsystem einfacher, mutig zu sein. Aber ich kann für meine Klasse das schon irgendwie entscheiden, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Und ich kann als Schulleiter für eine Schule aussenden, achtet auf eure Pädagogik. Und wenn ihr eine Sache nicht schafft, dann bin ich mit meinem breiten Rücken da und dann kriegen wir es hin. Klar, am Ende wir machen das ja alles nur, weil wir am Ende bestmögliche Abschlussprüfung schreiben wollen. Und wir versuchen ganz viel zu kontrollieren, ob unser Weg der richtige ist. Also so die ganzen Qualitätsmanagementmaßnahmen. Das ist extrem wichtig. Und wenn was nicht gut funktioniert, dann müssen wir was anders machen. Aber erstmal Vertrauen in die eigene Pädagogik zu haben, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Dann bin ich dafür, dass Schulen eine Haltung entwerfen. Wir haben ja, wir sagen, wann immer wir gefragt werden, sie haben so Unterschied, wir sind Schwerpunktschule der Inklusion, wir sind eine Langformschule, von der Vorschule bis zur 14. Klasse, wir haben die Leistungssportler, die alle Gymnasialempfehlungen haben, wir sind hier in dem Stadtteil, also so viel. Und wann immer wir gefragt werden, wie wir das schaffen, dann sagen wir, weil wir es so wollen, weil wir daran glauben, dass Schule genauso funktioniert. Und das ist nur ein einfacher Satz, aber der eingepflanzt bei ganz vielen in diesem Schulalltag, bewirkt ganz viel. Weil wenn wir es nicht so wollen, dann brauchen wir auch keine Ressourcen. So, wir müssen erstmal uns darüber einigen, was will diese Schule? So, und das kann man aber auch in einer Klasse. Was will diese Klasse? Wie agieren wir als Team? Also das kann man an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich gut ausleben. Ja, das ist, glaube ich, insgesamt Klima an Schulen, also die, es muss ja nicht der gute Ort sein, aber zu versuchen, wie kriegen wir das Klima hin an meiner Schule? Und das passiert trotzdem. Möchte ich nicht, dass Kinder angeschrien werden? Man ist ja manchmal so verzweifelt, dass man laut wird. Und wenn ich das mitbekomme, gerade bei jungen Kolleginnen, dann hole ich mir die ins Büro und spreche mit denen und frage, wie wir helfen können. Und dass wir hier versuchen, nicht Kinder anzuschreien, dass wir auf Augenhöhe zu sein. Dass Eltern hierher kommen, die vielleicht auch eine ganz furchtbare Schulbiografie hatten. Dass man das schätzt, wenn die kommen und sie nicht erstmal zur Sau macht dafür, dass sie ihr Kind nicht richtig erziehen, sondern dass man zusammen mit denen überlegt, also erstmal ist es doch fantastisch, wenn Eltern zu den Gesprächen kommen. So. Und als zweites, wie können wir ihnen helfen? Wie können wir dieser Familie helfen? Was können wir individuell machen? Also diese Wege zu gehen und als Lehrerinnen und Lehrer auch nahbar zu sein, das ist, glaube ich, echt wichtig, um Schulen zu verändern.
Und vielleicht manchmal auch ein bisschen subversiv zu sein.
Absolut.
Ich habe eine Geschichte, die würde ich Sie bitten, ob Sie uns die noch erzählen. Ja. Zum Schluss, die hatte ich gesehen. Sie haben die unglücklichste Klasse Hamburgs gekürt. Es war die 9b. Und das auch noch irgendwie an die Medien gegeben. Warum machen Sie sowas?
Also erstmal möchte ich sagen, dass die Medien natürlich wie immer schuld waren.
Natürlich.
Nein, es gab in Hamburg eine Studie, da wurden, also das war eine Glücksstudie und es wurde festgestellt, dass nach allen Parametern der Dulsberg der unglücklichste Stadtteil der Stadt ist und die Medien titelten mit, die unglücklichsten Kinder der Stadt kommen vom Dulsberg. Wenn man dann aber ja wirklich Kinder hat, die sowieso eine große Last zu tragen haben, ist es irgendwie nicht super, wenn die an allen Kiosken vorbeigehen und irgendwie RTL gucken und sonst irgendwas und da wird immer gesagt, die unglücklichsten Kinder der Stadt kommen vom Dulsberg. Das muss man nicht auch noch lesen. Und der Stadtteil hat sich natürlich wahnsinnig aufgeregt darüber und wollte Petitionen schreiben und sonst was. Wir sind ja nur aber haben viele, viele kulturelle Projekte und gehen mit Krisen immer so um, wie wir es auch mit Corona gemacht haben, dass wir gesagt haben, nein, wir machen eine kulturelle Veranstaltung. Und haben dann gesagt, naja, also wenn die Medien doch wissen wollen, wer die unglücklichsten Kinder sind und die auf dem Dulsberg leben, dann ist es klar, die müssen bei uns sein, dann stellen wir eigene Parameter auf. Also wie gut ist der WLAN-Empfang, wie weit ist es in die Mensa, wie viele HSV-Fans gibt es in der Klasse? Und dann haben wir festgestellt, die 9b ist die unglücklichste Klasse der Stadt, der Schule und damit der Stadt und haben das der Presse geschrieben, dass wir sie gerne präsentieren wollen, die unglücklichste Klasse der Stadt. Und haben zeitgleich unsere Freunde aus Silkeborg in Dänemark eingeladen, weil die Dänen ja eins der glücklichsten Völker der Welt sind und haben gesagt, ihr müsst uns das mit dem Glück mal beibringen. Und haben dann eine Fotografin dazu geladen, die mit unseren Schülern der 9b so unglückliche Fotos gemacht hat. Also wirklich, die saßen dann in der Ecke weinend und ein Pokal, der weit weg stand. Und Emil Can, damals in dieser Klasse, ein Schüler, sagte vor der Presse später, ich wusste überhaupt nicht, dass ich so unglücklich bin. Es ist einfach gut, dass ich das weiß. Und für die Fotos hat die Zwiebel sehr geholfen, sonst hätte ich nicht weinen können. Und dieser Tag war so absurd und verrückt und die Presse hat es super verstanden, dass das natürlich nur satirisch gemeint sein kann. Und hat tolle Berichte darüber geschrieben und im Nachklapp ist sogar die Studie geändert worden. So, das ist ein positiver Weg, mit Dingen umzugehen und irgendwie zu sagen, ihr seid doch irgendwie verrückt und wir zeigen es euch mal. So, wir sind auch mutig an vielen Stellen, weil wir sagen, wir trauen uns das und wir machen einfach verrückte Sachen. Und das Spannende ist, dass das Bild von Schule aber so ist, Schule machen eingestaubte, langweilige Dinge, dass wir hinterher immer gesagt haben, das ist so krass, was ihr alles macht. Wo wir sagen, naja, wir machen Dinge, die in Vereinen, in Jugendclubs, überall stattfinden. Aber in Schule finden die eben nicht statt und dann findet ihr es plötzlich krass. Also ein Schulleiter, der tanzt, warum denn auch nicht? So, ein Schulleiter, der eine Late-Night-Show macht, ja, warum denn nicht? Dass solche Sachen gibt es doch in Jugendclubs tausendfach. So, und wir machen einfach ein bisschen das Leben, wir klappen die Außenmauern, wie ich immer sage, runter, wir lassen das Leben rein, wir gehen aber auch ganz viel in die Stadt, in die Natur, wir übernachten 24 Stunden draußen mit unseren Kindern. Also möglichst viele Dinge, die zum Leben gehören, denn, und das ist, glaube ich, ganz besonders wichtig, Schulen müssen nicht nur gute Orte sein, sondern sie müssen fest verankert sein im Leben dieser Gesellschaft und der Menschen. Und dann sind sie eben be part, in Teil der Gesellschaft. Und dann schaffen wir es auch, dass Schulen wirklich zu guten Orten werden.
Björn Lengvenus, ich danke Ihnen sehr für diesen Einblick in Ihre Schule und in Ihr Herz, glaube ich auch.
Absolut, Dankeschön auch.
Vielen herzlichen Dank. Und hier verabschiedet sich für dieses Mal Armin Himmelrath. Bis zum nächsten Mal.
Potenzialverstärker ist die Podcast- und Videoreihe von Bildung und Begabung, dem Talentförderzentrum des Bundes und der Länder. gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, vom Stifterverband und der Kultusministerkonferenz.